Guten Morgen. Wir lesen die Werke von Rabash, den Artikel, was bedeutet zwei Stufen vor Lishma. Was bedeutet zwei Stufen vor Lishma? Das Lehrmaterial könnt ihr auf der Kabbalah Group Infoseite herunterladen. Genauso könnt ihr auch Fragen dort stellen. Fragen, die hier im Saal gestellt werden, bitte aufstehen und klar und deutlich die Frage ins Mikro stellen. Wir lesen die Werke von Rabash. Was bedeutet zwei Stufen vor Lishma? Im Buch Zohar, Kapitel Shmot, wird gefragt, und hier die Namen der Söhne Israels, die in Ägypten einzogen, sie kamen mit Jakob, jeder der seinem Haus, mit seinem Haus. Wieso fängt er mit Israel an und endet mit Jakob? Er erklärt es mit Hilfe der höheren Stufen. Man muss die Frage der zwei Stufen in der Vorbereitungsperiode verstehen. Noch bevor der Mensch der Eigenschaft Lishma würdig wird, zeugt Israel von der Vollkommenheit, weil Israel die Eigenschaft Lirosh ist und Jakob dagegen die niedrigere Stufe darstellt. Der Mensch beginnt mit der Arbeit für den Schöpfer in Lolishma. Und daher ist seine Arbeit nur Handlung, auch ohne die Absicht des Gebens. Daher erscheint es dem Menschen, als würde er gut voranschreiten und als würde sich sein Besitz an der Torah und den Mitzvot jeden Tag vergrößern. Jeder Mensch fühlt sich in einem Aufstieg, weil er sieht, dass er die Stufen emporsteigt. Er sieht, dass er immer mehr erwirbt. Dann bekommt er vom umgebenden Licht die Lebenskraft in seine Arbeit. Dieses Licht leuchtet für alle, für das ganze Volk Israel. Wie in Talmud Esra Sfirot erklärt wird, leuchtet das umgebende Licht sogar in den Gefäßen des Empfangens. Das innere Licht jedoch leuchtet nur in den Gefäßen des Gebens, weil die erste Einschränkung auf dem vierten Stadium erfolgte und darin kein Licht zu empfangen. Deswegen entfernt sich das Licht aus dem Kli, weil es nur in der Innerlichkeit leuchtet. Und bezüglich des umgebenden Lichtes wird in Panim Masbirot erklärt, das vierte Stadium stellt das umgebende Licht dar, weil die Unendlichkeit Ein Sof jetzt als das Geben von dem Ort aus leuchtet, welcher sich entfernt hat. Aus diesem Grund hat sich der Punkt des Verlangens des vierten Stadiums verkleinert. Er hat kein Verlangen zu empfangen mehr, denn seine Gefäße des Empfangens gingen verloren, wodurch er das Licht der Unendlichkeit nicht mehr empfangen konnte, so wie zuvor. Und der Mittelpunkt entfernte sich vom Licht, und daher nennen wir das Ausbreitung des Ortes in die Unendlichkeit. Das bedeutet, dass das Licht der Unendlichkeit als umgebendes Licht leuchtet, Es leuchtet auch an Orten, wo sich keiner, kein für das Geben geeignetes Gefäß befindet, und das heißt schwaches Leuchten. Das innere Licht aber leuchtet weit und in Fülle. Daher fühlt sich der Mensch im Zustand Lolishma auf der Stufe von Israel. Wenn der Mensch aber mit der Arbeit für das Geben beginnt, um die Gefäße für das innere Licht zu erhalten, will er der Eigenliebe entkommen. Dann kommt er ins ägyptische Exil. Das bedeutet, dass er merkt, wie weit er von der Verschmelzung mit dem Schöpfer in der Angleichung an seine Eigenschaften entfernt ist. In seinem Verstand und in seinem Herzen herrscht die ägyptische Klippa. In diesem Zustand sieht der Mensch seine Entfernung von der Eigenschaft Israel, und er befindet sich im kleinen Zustand Jakob. Er befindet sich in einem absolut niedrigeren Zustand, weil er sieht, dass er sich mit einem Tag noch weiter vom Schöpfer entfernt und keine Verbindung mit der Heiligkeit hat. Das nennt man das ägyptische Exil. Wenn Pharao zum Menschen kommt und fragt, wer ist dieser Schöpfer, auf den ich hören soll? Mit anderen Worten, kommen jedes Mal die Gedanken des Pharao zu ihm und stellen ihm diese Frage. Es gibt keinen anderen Rat für den Menschen, außer zum Schöpfer zu beten, auf dass er ihm in dem Kampf gegen diese Gedanken hilft, weil sie als Verhüllung dienen, die den Glauben an den Schöpfer verhüllen. Und das heißt Metzer Mi. Wenn die Ägypter die Frage stellen, wer ist dieser Schöpfer, dass ich auf seine Stimme hören sollte, das sind Mitzrayim Metzriyam, die Engpässe im Meer. In diesem Zustand hat er immer noch Fragen. Das bedeutet, dass sie nach Ägypten gehen, in die Engpässe des Schöpfers mit Jakob. Wenn sie zur Stufe Ekev kommen, zum Ende und zum Abschluss der Heiligkeit, wo sie sich wie der Schöpfer Yud-Hei fühlen, wenn sie die Macht des Himmels auf sich nehmen sollten. Es wurde ihnen eng und sie konnten wegen der Fragen des Pharaos, des ägyptischen Königs, der über sie herrschte, nicht arbeiten. Wegen der Fragen wer und was, die Eigenschaften des Verstandes und des Herzens, also wer ist dieser Schöpfer, dass ich auf ihn hören soll? Und wozu brauche ich diese Arbeit? Und so steht geschrieben, in der Bedrängnis rief ich zum Herrn. Die Gebete, welche infolge der ägyptischen Plagen entstehen. Darüber wurde ebenfalls geschrieben, die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn und die er aus ihrer Bedrängnis erlöste. Es ist bekannt, dass Zar die Enge in den Platz bedeutet, der für Chassadim zu eng ist. Sie konnten das Geben nicht ausüben. Denn als sie die Macht des Himmels auf sich nehmen wollten, spürten sie die Enge und waren nicht imstande, irgendetwas aus Barmherzigkeit zu tun. Und der Unterschied zwischen dem Geben und dem Empfangen in der Arbeit ist enorm. Denn in der Zeit, in der wir die Gefäße des Empfangens nutzen wollen, erhalten wir Genuss und Freude, da die Lichtfunken zuerst in die Klipot gegeben wurden, die sich Gefäße des Empfangens nennen. Das geschah, damit die Welt existieren konnte. Wenn daher der Mensch die Empfangsgefäße nutzen möchte, hat er einen Ort, aus dem die Genüsse kommen, die sich schwaches Licht nennen. Es leuchtet für die Welt, damit sie existieren kann. Wenn der Mensch die Empfangsgefäße aber nicht nutzen will, die Gefäße des Gebens aber noch nicht erlangt hat, befindet er sich in einem unbequemen Zustand, weil er noch keinen Platz hat, aus dem er Wohlbefinden und Genuss ziehen könnte. Wenn er daher für das Geben arbeiten und Genuss in den Gefäßen des Gebens erhalten will, diese aber noch nicht erworben hat und das Exil spürt, schreit er, in der Bedrängnis rief ich zum Herrn, der Herr hat mich erhört und mir mit der Weite geantwortet. Und mit der Weite ist die Breite und die Weite für Chassadim gemeint, wenn der Schöpfer ihm mit der Eigenschaft der Barmherzigkeit hilft und ihm Gefäße des Gebens gibt. Das bedeutet, dass sie aus dem ägyptischen Exil in die Befreiung auszogen, weil sie jetzt für das Geben arbeiten könnten, und die Wichtigkeit der Erhabenheit des Schöpfers fühlen, die Wichtigkeit der Gefäße des Gebens, welche Gleichheit der Form heißen. Und sobald der Schöpfer dem Menschen die Weite der Gefäße des Gebens gibt, verschwinden von ihm die Einschränkung und die Verhüllung, die er aufgrund der Herrschaft der ägyptischen Klippa mit ihren Fragen und ihrer Macht hatte. Jetzt nimmt er das Königreich des Himmels nicht als Enge auf sich, so wie vorher, sondern als Weite. Dies erklärt die Worte, der Schöpfer antwortete mir mit der Weite. Das wiederum bedeutet, dass er der Arbeit des Gebens würdig wurde. Folglich existieren zwei Stufen in der Arbeit, bevor wir zur Stufe Lishma kommen. Die erste Stufe ist die Eigenschaft Israel. Wenn er empfindet, dass er die Vollkommenheit in der Eigenschaft Ich bin, der Kopf, Lirosh, hat. Das geschieht in der Arbeit der Allgemeinheit, wenn er das allgemeine umgebende Licht erhält, welches ihm aus der Ferne leuchtet. Wenn sich der Mensch also noch fern vom Schöpfer befindet und in das Verlangen für sich selbst zu empfangen vertieft ist, empfindet er auch in diesem den Genuss von Lolishma. Denn der Genuss seiner Arbeit wurde in Form von Anerkennung, welche er von den anderen Menschen erhält, die ihn würdigen, beigemengt. Die Ehranbietung und die Belohnung erhält er von den Menschen, weil sie ihn als Götzendiener anerkennen. Er bekommt den Genuss in der Form des schwachen Lichtes, Nerdakik, welches in den materiellen Genüssen leuchtet, und diese heißen Neid, Lust und Ehre. Deswegen fühlt er sich in der Eigenschaft Israel vollkommen. Wenn er beginnt, in die Arbeit, Lishma vorzudringen, ist das die zweite Eigenschaft. Dann steigt er ab ins ägyptische Exil und der Körper beginnt dem Menschen zu widersprechen. Und er lässt ihn nicht arbeiten, weil er Fragen stellt, die nicht mit dem Verstand beantwortet werden können. Und er ist nicht immer in der Lage, sie über den Verstand zu bewältigen. Folglich spürt er die Abstiege und Aufstiege, und jedes Mal wird ihm von oben gezeigt, was die uneigennützige Arbeit des Gebens bedeutet. Und obwohl es der Mensch versteht, muss es von oben kommen, damit er das richtige Gefühl dazu erhält. Und dann beginnt die Arbeit mit Lehm und den Ziegelsteinen, wenn er die Schwere der Versklavung im Exil empfindet. Aus dem Gesagten muss man verstehen, was es bedeutet, der König Ägyptens ist gestorben. Es gibt die Arbeit aus Eigennutz, welche Klippa des ägyptischen Königs heißt. Sobald man aber aufhört, für ihn zu arbeiten, und man fühlt, dass die Arbeit für sich selbst des ägyptischen Königs heißt, die Eigenschaft des Todes, hat man bereits die Arbeit für den Himmel übernommen. Und in diesem Falle hat man keine Kraft mehr, unter der Herrschaft des ägyptischen Königs zu arbeiten. Es stellt sich also heraus, dass sie für ihren eigenen Nutzen nicht arbeiten wollen und für den Schöpfer nicht arbeiten können. Das gleicht dem Gesagten, und die Kinder Israels stöhnten unter der Arbeit und schrien, und ihr Schrei unter der Arbeit erhob sich bis zum Schöpfer. Schreien und ihr Schrei erhob sich, das alles war in der Eigenschaft der Arbeit des Schöpfers. Mit anderen Worten wollten sie, dass ihre Arbeit für den Schöpfer sei und nicht für sich selbst. Doch sie konnten diese Arbeit nicht verrichten. Und daher erhob sich ihr Schrei. Es ist bekannt, dass kein Licht ohne ein Kli existiert. Man kann dem Menschen nichts mit Gewalt geben. Es gibt keinen Zwang in der Spiritualität. Wenn der Mensch daher bedauert und leidet und es ihn schmerzt, dass er der egoistischen Liebe nicht entkommt und für den Schöpfer arbeiten kann, schreit er zum Schöpfer, damit er ihm hilft und ihm hilft und ihm das gibt, worum er betet. Wenn der Schöpfer ihm die Fähigkeit gibt, seine Macht vor der Macht des Schöpfers zu annullieren, damit es in der Welt nur eine Macht gibt, die Macht des Einzigen, also die des Schöpfers, darin verbirgt sich die gesamte Befreiung. Das bedeutet, dass er ein Kli hat und die Hilfe des Schöpfers braucht. Und der Schöpfer erhörte ihre Schreie, bedeutet, dass sobald sie ein Kli erlangt haben, welches das Verlangen und die Notwendigkeit der Arbeit für den Schöpfer darstellt, die Zeit kommt und der Schöpfer hat ihre Schreie erhört. dann beginnt die Rettung aus dem ägyptischen Leiden. Es ist aber auch bekannt, dass man sich auf zwei Linien bewegen soll. In der rechten Linie bedeutet, dass der Mensch dem Schöpfer danken muss, dass er ihn sehen ließ, woran es ihm mangelt. Er sieht, dass seine Leiden und Nöte durch die Entfernung von der Schöpferliebe bedingt sind, während der Schöpfer den anderen Menschen diese Leiden nicht gab. Deren Leiden und Nöte resultieren sich daraus, dass sie sich nicht mit den materiellen Dingen, die sich auf die egoistische Liebe beziehen, füllen können. Sie sind damit den Tieren ähnlich und sie haben kein weiteres Verständnis als den Eigennutz. Aus diesem Grund waren sie in Freude und danken dem Schöpfer. Diese Arbeit ist allerdings sehr schwer, weil die linke Linie die rechte Linie annulliert. Deswegen gibt es immer neue Arbeit im ständigen Erbauen der rechten Linie. Das ist genau, worüber geschrieben wurde, und sie verbitterten ihr Leben durch die schwere Arbeit mit Lehm und den Ziegelsteinen. Ihre Arbeit war im Lehm, in der Materie, in der linken Linie, was sie in ihrem Zustand als schlecht ansahen, dass sie erkannten, wie weit sie vom Schöpfer entfernt waren. Danach kommt die Arbeit in der rechten Linie. Sie befindet sich in ihrer Freude, weil der Schöpfer ihnen die Wahrheit zeigt, nämlich in welchem Zustand sie sich befanden. Das nennt man Ziegelsteine. Fragen bitte.
כן. צמצום א' הוא מתרחש בין מעבר מבחינת א' לבחינת ב' ולאחר בחינת ב'.
צמצום א', יש לס... מה? יש לך נשמע שם?
Was ist die erste oder zweite Schritte?
Die erste Stufe ist Israel, wenn der Mensch in das Verlangen zu empfangen vertieft ist. Und die zweite ist, wenn er beginnt bereits das Exil zu verlassen.
Und was ist die erste Einschränkung, Zimtzum Alef?
Diese erste Einschränkung, von der er hier spricht, ist nicht ganz klar. Das ist der Übergang von der ersten zu der zweiten Stufe.
Was ist Einschränkung selbst an sich?
Eine Einschränkung ist, das heißt, du hast ein Verlangen, aber du willst nicht bekommen, also schränkt man dieses Verlangen ein.
Angenommen, ja.
Und du hast immer noch keine Erkenntnis in der spirituellen.
Angenommen, ja. Und wann passiert das?
Einem Anschein nach beim Übergang von der ersten zur zweiten Stufe, soweit ich das verstehe.
Und was fragst du?
Ich wollte fragen, ist es wirklich diese erste Zimtzum Aleph passiert beim Übergang vom ersten zur zweiten Stufe?
Was denkt ihr? Hilft ihm?
Nur Michael.
Ich denke, zuvor bereits. Er schreibt, dass diese Eigenschaft Lirosh ist, mir der Kopf. Das heißt, sich den Zustand vorstellen, wenn er die empfangenen Kelim nicht benutzt, sondern diese Kelim irgendwie ausrichtest, weil es dort keine Kraft des Gebens gibt.
Denken alle so?
Ken.
Dieses Zimtzum Alef, wovon er hier spricht, ist bevor dem Prozess der Entwicklung von den Pina Alef Bet bis Malchut entsteht. Erst dann schränkt sich diese ein. Das heißt, die Empfindung des Gebenden und der Mangel an der Gleichheit der Eigenschaften mit dem Schöpfer, dann schränkt er sich ein und entfernt sich dann von diesem Punkt, bevor die Arbeit in den gebenden Kelim passiert. Also eine Erklärung.
Das heißt, die Einschränkung kommt nicht von unten, aber von oben, ja?
Ja, das ist die Empfindung von der Entgegengesetztheit gegenüber dem Licht.
Sind alle einverstanden? Gilad?
Ich denke, dass dieser ganze Artikel vor der ersten Einschränkung spricht. Hier sagt er noch nicht eindeutig, er hat keine Kraft für zu arbeiten. Er entdeckt lediglich, dass man keine Kraft hat zu arbeiten. Andererseits will man bekommen, aber er will geben. Er hat aber genauso auch keine Kraft, um zu geben. Also muss er sich einschränken. Und hier ist die ganze, von der ganzen Vorbereitung die Rede. Das ist eine Kraft von oben, die er bereits nach der ganzen Vorbereitung bekommt. In Wirklichkeit ist es nicht das Verlangen zu empfangen, zu benutzen.
Das ist beim Auszug.
Ja, beim Austritt.
Keine Fragen mehr? Nein.
Ja.
Guten Morgen, Rav Kli Olami. Was ist das für eine Arbeit mit den Ziegelsteinen und dem Lehm? Er sagt am Ende, dass dies die Arbeit mit den Ziegelsteinen ist. Im Wesentlichen, was ist das für eine Art der Arbeit?
Ton und Tonsteine, Backsteine, das sind, das ist Verlangen zu empfangen. Das ist, wenn sie in Ägypten arbeiten müssen, mit dem Verlangen zu empfangen. Wenn es unmöglich ist, Empfangende zu sein, und sie haben immer einen Widerstand. Ziegelsteine, ja.
Diese Arbeit, wo es heißt, dass der alte König von Ägypten gestorben ist, das kommt, das ist passiert in der Arbeit, wo es immer noch diesen gebenden Gelichten, wo sie nicht existieren, oder wo sie beginnen bereits mit der Eigenschaft, um zu geben, beginnen zu arbeiten. Und erst dann stirbt dieser alte König von Ägypten. Also ist das dieselbe Arbeit, wo der König immer noch anwesend ist, dann oder man beginnt mit der Absicht, um zu geben zu arbeiten und erst später passiert diese Empfindung.
Was denkt ihr? Ich denke, Sie haben deine Frage nicht verstanden. Ja, Sie haben deine Frage nicht verstanden.
Er sagt hier, schreibt, das ist die zweite Stufe, wenn er beginnt, in Lishma zu arbeiten, dann Man muss erklären, was das für eine Arbeit ist. Wenn der König von Ägypten gestorben ist, wenn sie an sich selber arbeiten wollten, also in der Klippa, von, wenn sie bereits aufhören, für ihn zu arbeiten, wenn sie, als sie gefühlt haben, dass wenn man für das eigene Wohl arbeitet, dass man die Macht des Königs von Ägypten nennt, dass die Eigenschaft des Todes ist. Meine Frage ist, ausgehend aus der Arbeit, wenn wir für ihn arbeiten und dann stirbt er, oder beginnen wir bereits, um zu geben zu arbeiten?
Sie haben bereits begonnen, um des Gebens willen zu arbeiten.
Wie haben Sie bereits begonnen, um zu geben zu arbeiten, wenn der König von Ägypten immer noch herrscht? Welche Kraft leitet Sie, wie sehen Sie diese, dieses, wie ist das überhaupt möglich?
Der König von Ägypten hat sich geändert. Es gab einen alten König von Ägypten und jetzt herrscht ein neuer König über Ägypten.
Was bedeutet das in unserer Arbeit? Was hat sich verändert?
Sag du das.
Wie? Dadurch, dass wenn der König lenkt, herrscht, wenn es das Verlangen zu empfangen gibt, wie beginnt man dann auf eine andere Weise zu arbeiten? Ist das so?
No, was denkt ihr? Ihr nehmt nicht teil.
Der Pharao war eins, und dann wurde gab es einen anderen. Das heißt, die Veränderung, die Beziehung zu ihm verändert sich. Also es verändert sich, dass es das als Tod betrachtet wird. Das heißt, in Lolishma beschreibt auch die Etappen, die erste Etappe. In Lolishma, wenn der Mensch fühlt, die Eigenschaft von Israel, er ist froh, es geht ihm gut, er verschränkt sein Verlangen zum Fangen. Nein, das ist der erste König von Ägypten. Und danach, allem Anschein nach, wegen dem Punkt im Herzen und dem Einfluss der Umgebung, beginnt der Mensch zu fühlen, dass er dies nicht tun will, dass er für den Schöpfer arbeiten will, und dann stirbt der erste König und der zweite taucht auf und er leidet jetzt. Er befindet sich bereits in Lolishma, aber das ist, dieses Lolishma ist bereits das Exil.
Ja.
Zusätzliche Frage in dieselbe Richtung. Er schreibt hier, das heißt, dass für das eigene Wohl wollen sie nicht mehr arbeiten und um des Schöpfers willen sind sie nicht in der Lage zu arbeiten. Das heißt also, aus diesem Satz entsteht, dass sie sich unter keiner Macht befinden, weder unter der Macht des Verlangens zu empfangen und auch nicht unter der Macht des Verlangens umzugeben. Wie ist so ein Zustand möglich, wenn sie sich unter keinen dieser Mächte befinden?
Zwischenzustand.
Ist das möglich?
Wie er sagt, ist es möglich. Aus der früheren Herrschaft ist er bereits herausgekommen und zur neuen Kraft ist er noch nicht angelangt. Weiter?
Rav, wovon nobeht
diese Hisseron, um des Himmels willen zu arbeiten?
Sie befinden sich in Ägypten. Das heißt, im Verlangen zu empfangen, welches ständig ihnen zeigt, wie sehr diejenigen, die sich dem Schöpfer annähern wollen, wie sehr sie dem Ziel entgegengesetzt sind.
Ihnen öffnet sich, dass sie sich um das Himmel zu willen arbeiten, das zeigt sich ihnen offen.
Es offenbart sich ihnen allmählich.
Für mich hört sich das so an, wenn es keine Weisen gäbe, würde ich nicht daran denken. Auch Rabash, das Lishma, das ist es uns schwerfällt, dies zu machen. Und dann der Glaube an die Weisen. Wie öffnet sich das, dass das wirklich auf reine Weise um das Himmel zu willen sein muss? Was ist das für eine Arbeit, wenn der Mensch, der Zehner, wenn sie etwas tun, dass man dies befolgen muss, ernsthaft.
Du hast recht. Aber wir werden hoffen, dass du bald würdig wirst, zu erkennen, dass es so ist, dass sogar die Menschen, die in diese Welt vertieft sind, sie treffen dann auch plötzlich eine Entscheidung, dass es kein anderes Leben gibt, außer die Erlangung des Schöpfers. Was kann diesen Übergang beschleunigen? Er beschreibt es so, dass es kein angenehmer Zustand ist. Er möchte nicht empfangen, aber hat ihm das Geben nicht erlangt. Was kann also diesen Prozess beschleunigen?
Die Integration mit dem Zehner. Das beschleunigt natürlich sehr die Entwicklung.
Danke. In diesem Artikel scheint es auch so, dass Rabba schreibt uns, dass man zum Schrei gelangen muss. Das ist der einzige Ratschlag, den es hier gibt. Aber am Ende des Artikels schreibt er, Entschuldigung, Sekunde mal, ihre Arbeit war in der linken Linie im Material und die haben die Schwere gespürt. Und danach war die Arbeit in der rechten Linie in der Freude, weil der Schöpfer ihnen die Wahrheit gezeigt hat, in welchem Zustand sie sich befinden. Das heißt, man schreit und dann bekommt man ein Verständnis, Dankbarkeit Schöpfer gegenüber. Das heißt, es gibt keinen Schrei. Im Endeffekt, der Schöpfer hat mir die Schwere meines Zustandes gegeben und jetzt bin ich dankbar und freue mich und der Schrei verschwindet.
Woran freust du dich, dass du in diesem Zustand bist?
Nein, weil ich die Wahrheit sehe.
Aber das verändert sich nicht.
Ja, es verändert sich nicht. Aber ich weiß, wie ich von hier aus weitermache. Das erste Mal habe ich geschrien von den Leiden, die ich erhalten habe. Ich habe verstanden, dass ich vom Schöpfer weit entfernt bin. Und jetzt muss ich in die rechte Linie übergehen, dankbar sein dafür, in der Freude sein. Aber was ist der Schrei? Ich habe wieder die Nähe zum Schöpfer.
Woran lag diese Nähe an den Schöpfer?
Dass er mir die Wahrheit gezeigt hat, dass ich von ihm weit entfernt bin, aber ich bin ihm dankbar.
Welche Dankbarkeit, dass er dir noch mehr geöffnet hat, deinen schlechten Zustand, in dem du dich befindest?
Ja, er hat mir die Wahrheit gezeigt. Ich arbeite nicht in der Linie, in der ich arbeiten muss.
Aber du hast nicht darauf gewartet, dass dieser Zustand eintritt. Du hast etwas anderes erwartet.
Richtig, zuvor habe ich geschrien.
Also warum bist du dann zufrieden mit diesem Zustand?
Das ist die Frage. Das ist das, was ich frage. Wieso sagt das Rabash? Wieso muss ich in dieser Art und Weise arbeiten? Ich muss enthüllen, dass ich weit entfernt bin. Das ist meine linke Linie. Und jetzt bin ich dafür dankbar. Bin in der Freude. Ich bin in der rechten Linie, in der Vollkommenheit, weil man mir jetzt gezeigt hat, diese Schwere des Zuschauers. Das heißt, man hilft mir, dass ich voranschreite.
Du hast keine Antwort, ja?
Nein. Ich möchte nicht, dass der Schrei aufhört. Ich weiß, dass ich ständig im Gebet sein muss. Und Dankbarkeit und Freude, das ist okay, es beruhigt dich.
Warum beruhigt? Was hast du erreicht?
Dass ich das jetzt durch den Schöpfer enthüllt habe. Er gibt mir dieses Leuchten, dieses Verständnis, dass ich entfernt bin und ich bin, muss in der Freude sein, dass er mir das gezeigt hat. Das ist den Schöpfer gibt, er ist groß, er macht alles. Und ich muss jetzt dafür danken. Und ich danke tatsächlich, dass er mir dieses Gefühl gegeben hat, aber das nimmt von mir den Schrei weg.
Ken.
Wie soll ich also weitermachen?
Was schreibt ihr darüber?
Der Artikel hört hier auf.
Das heißt, was kommt dabei heraus, wenn der Mensch sieht, dass er in Ägypten ist?
Er ist weit entfernt, Schöpfer, Schöpfer. Und er sagt, du bist von mir weit entfernt, sei froh, weil ich dir das gezeigt habe.
Welche
Bewahrt ist Vollkommenheit? Rabash sagt, die rechte Linie.
Warum ist das die rechte Linie?
Er schreibt hier, dann geht er über in die rechte Linie und davon der Freude sein, weil der Chef ihm die Wahrheit gezeigt hat, nämlich welchem Zustand er sich befindet. Das nennt man Ziegelstein. Levenim.
Ja, will jemand noch etwas hinzufügen?
Fortsetzung der Frage von Dror. Vielleicht ist es kein vollkommener Zustand, was er hier schreibt. Das macht ihre Arbeit bitter. Und sie müssen ständig übergehen von links nach rechts. Das ist natürlich eine schwere Arbeit.
Also woran erfreuen sie sich?
Sie erfreuen sich deshalb, weil man ihnen den Hisaron offenbart. Dann haben sie eine schwere Arbeit, weil man ihnen wieder die Schwere ihren Zustandes zeigt. Und das ist eine schwere Arbeit. Ich weiß nicht, warum sie sich danach freuen, wem sie sich freuen. Was sie sich eben freuen.
Ja.
Sie freuen sich, weil von der Arbeit in der rechten Linie, in der linken Linie, schaffen sie ein Kli, eine Foto, einen Schöpfer. Er schreibt, wenn er sich in der linken Linie befindet, kann er nur in der linken sein und dann geht er über. Deswegen sagt er danach, geht er über in die rechte Linie. Und er sucht nach Vollkommenheit, um von neuem die Vollkommenheit aufzubauen. Tatsächlich ist die rechte Linie wichtig und die linke Linie hilft, die Vollkommenheit des Schöpfers aufzubauen. Aber das Kli entsteht nur dann, wenn er leidet, deswegen, weil er weit entfernt ist vom Schöpfer. Deshalb ist es so, dass die Arbeit in der linken und in der rechten Linie schafft dem Menschen ständig die Vergrößerung des Glis und das erfreut denjenigen, der im Prozess ist.
Der
ganze Artikel. Er erhöht den Zustand, dankt für den Zustand in Ägypten. Und deswegen haben sie leider und dann erheben sie das Gebet. Und am Ende sagt er, dass das Gebet nicht vollkommen ist ohne die rechte Linie. Also, wenn wir mal in der rechten, mal in der linke sind, kann der Zustand der Dankbarkeit im Schrei der Leiden und der Schrei, darin befindet sich die Dankbarkeit. Vielleicht kann ich nicht so sehr fragen, kann es so einen Zustand geben, das eine oder dem anderen?
Wenn er das, wenn er schreit und ist froh.
Ja, weil es dann einen Glauben gibt, dass alles ist in Macht des Schöpfers und Er lässt Israel nicht.
Habt ihr eine Lösung oder nicht?
Ja, um Dror zu antworten, als er das erste Mal geschrien hat, der Schrei offensichtlich war nicht echt. Aber jetzt ist er im Zustand, wo er sich fragt, was er tun soll. Und jetzt muss man die rechte Linie übergehen, weil die rechte Linie einem Kraft gibt, um zu arbeiten. Sonst wird man im gleichen Zustand bleiben. Und allmählich erhebt den Schöpfer ihn von rechts, links, größeres Kli, damit der Schrei ein wahrer Schrei wird. Das ist alles.
Es scheint mir, dass diese ganze Freude kommt von der Enthüllung des bösen Triebes, der Mensch entdeckt, dass er in Ägypten ist und sein ganzes Verlangen ist wirklich nur, um zu empfangen für sich selbst. Und daran erfreut er sich, dass er ein Bedürfnis hat, sich an den Schöpfer zu wenden, so wie Bala Salam das schreibt, dass ich mich an den Sündern erfreue, weil ohne dies habe ich kein Bedürfnis, mich an den Schöpfer zu wenden. Und hier bekommt er dieses Bedürfnis, dass er sich an den Schöpfer wenden kann und er in die rechte Linie wechseln kann.
Er sagt richtig. Vielleicht können wir noch eine Dimension hinzufügen, einen Zehner. Vielleicht kann es sein, wenn einer sich in einem Zustand der Enttäuschung befindet, der andere in der Freude und sie helfen einander, diesen ganzen Prozess schneller durchzulaufen, weil sich danach das ändert und all diese Zustände, da sind obwohl jeder die Zustände einzeln durchläuft, aber im Allgemeinen die Kraft des Zehners ist so groß, dass sie den Menschen keine Ruhe gibt. Und das ist die Lösung vom Allen. Weil wenn er durchläuft, noch ein Zustand, dann kann man dort verbleiben. Deshalb muss man herauskommen aus dem Zustand. Also es gibt hier viele Sachen, die man nur wirklich im Zehner lösen kann.
Ja.
בהתרשמות שלי, אדם מגיע לדרך ולוקח לו כמה שנים.
Mein Eindruck ist so, dass der Mensch im Prozess ist und es nimmt ihn viele Jahre in Anspruch, sein Leben zu formen, mit seinen Eigenschaften, seinen Zustand, das heißt für sich eine Routine aufzubauen. Wenn er im Prozess ist, macht er das Maximum, was er kann. Nach einigen Jahren im gleichen Zehner, wenn er sich verbindet, eine Tagesordnung aufbaut und dann. Dann entsteht eine Routine. Das ist trotzdem Arbeit. Ich möchte das nicht niederschätzen. Aber dann scheint es so, als wenn es keine äußeren Schläge gibt, dann kann der Zehner in keiner Beschleunigung sein. Zuvor konnte ich dieses Gefühl irgendwie vermitteln.
Du erklärst uns das aus dem Leben, ja?
Ja, Jahre. Meine Frage ist, wenn wir objektiv auf das System schauen, dieser Schrei, für die muss es etwas, was aus dem Verlangen des Zehners kommt, wenn sie in der Beschleunigung einen erheben können zu einem Schrei, oder muss es kommen von äußeren Schlägen? Das heißt, von der Seite des Systems. Kann das eine das andere sein oder nur?
Das funktioniert sowohl als auch.
Ich fühle, dass der größte Punkt der Enttäuschung nach Hishena, egal wie wir uns bemühen, am Ende gibt es eine Routine des Zehners. Tatsächlich, jeder tut vieles in innerer Arbeit, äußerer Arbeit, aber an einem Moment wird das bestimmt, das ist der Zehner, das ist der Freund, und dann kann man nichts mehr hinzufügen, so scheint es mir. Ohne Schläge kann man nicht mehr hinzufügen.
Ja, das war's? Ja.
Benjan Simcha, Rabash Kotev,
Treffen Freude, Rabba schreibt, sie haben kein größeres Verständnis in des, im Empfang und deswegen waren sie in der Freude darin und dankbar dem Schöpfer. Das heißt, die Freude hat einen Ursprung darin, dass der Mensch nicht mehr am Empfang für sich selbst sich beschäftigt und er ist mit dem mit kleinen Zuschauern zufrieden. Er rennt nicht mehr hinter den materiellen Genüssen. Ist es deshalb die Freude?
Angenommen, ja, ja.
Treffend des Übergangs zur Freude. Am Anfang bemüht sich der Mensch zu arbeiten. Er fühlt, dass er in den Klim des Empfangens arbeitet. Dort bekommt er das Leuchten. Und dann versteht er, dass er vom Schöpfer weit entfernt ist, dass seine Arbeit im Endeffekt ihn nicht näher gebracht hat. Er bleibt weit entfernt. Und dann gibt es einen Punkt, Shamati, Artikel 8, was ist der Unterschied zwischen heiligen Schatten und Sitrachra? Er sagt dort, dass der Mensch, dass er beginnt, über den Verstand zu arbeiten. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt über den Verstand arbeiten kann, weil der Schöpfer für mich dieses ganze Spiel, die ganze Realität organisiert hat. Und dann befindet sich in einer Verbindung mit dem Schöpfer, weil er Shamat Numat sagte, was für ein Unterschied macht mir das, ob ich in der Dunkelheit in der Realität arbeite. Der Schöpfer hat das organisiert und das ist die Versüßung. Das heißt, dieser Übergang in die rechte Linie, ich frage, das behaupte ich nicht, ich frage, der Übergang in die rechte Linie, ist es über den Verstand, ist es die erste Handlung, die der Mensch über den Verstand ausführt und dann gelingt es ihm im Endeffekt zu vollkommen zu gelangen, welche, die wir gesprochen haben, Vollkommenheit. Also er ist zwar vom Schöpfer entfernt, aber trotzdem befindet sich in der Vollkommenheit. Ich frage.
Ja, ich habe es gehört. Ja, wir werden sehen.
Shalom. Mishalot shel chaverim ve mimma shel chaverim po amru,
hagati lem. Fragen der Freunde, alle Freunde, die etwas hier gesagt haben, ich bin zu einem Verständnis angelangt, helfen Sie mir, ob ich in der richtigen Richtung bin. Am Anfang steht jetzt geschrieben, die haben aufgeseufzt, sie waren in der Linklinie, danach erhalten sie die Erweckung von oben, sie erhalten die Enthüllung, Entfernung, danach gehen sie über zur Rechtlinie und dann sind sie dankbar für die Erfüllung. Und dann gibt es wieder einen Hisaron. Und in und dann wird es wieder Erweckung von unten geben und dann die Dankbarkeit dafür.
Ja, das wird uns noch bevorstehen.
Doof.
Okay.
Oh, Ken.
כן, יכול להיות שהשמחה מגיעה
Vielleicht kann es sein, dass die Freude deshalb kommt, weil der Mensch nach so vielen Zweifeln, Unklarheiten plötzlich offenbart sich ein ganz klarer Zustand, wie er hier schreibt, gegen seinen eigenen Nutzen, für seinen eigenen Nutzen möchten sie nicht mehr arbeiten, aber für den Schöpfer können sie nicht arbeiten. Und vielleicht kommt von hier aus die Freude, weil dieser Zustand ihnen klar wird.
Was ist die Lösung? Er hat nichts in den Händen, weder geben noch empfangen, nichts.
Aber er weiß bereits, und hier entsteht, das ist tatsächlich eine Frage, er kann nicht arbeiten, er versteht, dass er nicht arbeiten kann für den Schöpfer. Wieso glaubt er, dass er nicht kann, weil er weiß, dass man ihm immer sagt, er kann nicht arbeiten. Woher weiß er, dass er tatsächlich nicht kann.
Entsprechend seinen Eigenschaften, seinen Kräften, wenn er diese macht, dann stimmt es. Ja, er kann es nicht.
Und das ist alles?
Nein, nein, nicht alles. Es gibt noch weitere Kräfte. Wenn sie auftauchen, dann...
Also kann jetzt leer.
Dann ist er erfolgreich, ja.
Darf
man letzten Punkt klären, was versteht er, dass es nicht gut ist für den eigenen Nutzen, dass der Mensch bereits versteht, dass wenn das für den eigenen Nutzen sein wird, dann ist es nicht gut.
Weil er dem Schöpfer komplett entgegengesetzt ist.
Er versteht das und er spürt, was der Schöpfer ist. Was ist das für eine Eigenschaft?
Damit beginnt er zu fühlen.
Und hier weiß er, dass alles, was für den eigenen Nutzen ist, ihn entfernt.
Ja. Ja, einen Augenblick, ja.
יש הרגשה שכי הוא דיבר פה על האור מקיף ועל האור
פנימי. So ein Gefühl, dass er hier das umgebende Licht, innere Licht gesprochen hat. Er fühlt, dass das umgebende Licht uns hier, ich fühle, dass das umgebende Licht uns hier versammelt hat. Und es gibt eine Fähigkeit, ein Verlangen, eine Bitte, dass wir tatsächlich dieses innere Licht in die Handlung bringen können. Das heißt, das umgebende Licht hat seine Arbeit gemacht und jetzt ist unsere Arbeit, dieses innere Licht zu nutzen. Wie sollen wir weitermachen? Zum Beispiel eine Stunde des Unterrichts ist vergangen. Wie können wir zusammen diese Bitte verlangen, dass wir in dieses innere Licht eintreten, damit er das am Ende alles klärt?
Um was herum müsste ich verbinden, um weiterzumachen? Es ist die Folge der Verbindung, das ist klar. Um was herum?
Um das gleiche Ziel herum. Wir müssen uns versammeln um dieses Ziel herum. Ich sage, was das Problem ist. Dieses inneren Licht. Es gibt so ein Gefühl, dass die Zähne mir nicht erlaubt einzutreten, weil ich mich nicht annulliere. Ohne Annullierung gibt es keine Möglichkeit, überhaupt beginnen, in die innere Arbeit einzutreten. Und diese Annullierung hänge ich auch vom Zehner ab, wie die Freunde manchmal sagen. Es gibt so eine dass man einerseits in die Zähne eintreten muss, aber der Zähne erlaubt dir nicht, weil du Annullierung brauchst. Um sich zu annullieren, braucht man die Kraft des Zähnes. Also wie kommt man aus diesem Zustand heraus?
Jemand kann ihm helfen?
Rabash schreibt, dass es nur einen Ratschlag gibt, zum Schäfer zu schreien.
Das mit Sicherheit.
Vielleicht, wenn wir im Zähne sind, wertschätzen, dass die Anstrengung die Belohnung ist. Im Zähne gibt es eine Logik, die gegen unsere Natur ist. Die Freunde sind groß, dann das konkurriert immer mit unserer Natur, wie ein Kurzschluss im System, bis in der Praxis der Schöpfer das nicht ergänzt. Aber eigentlich kämpfen wir ständig damit. Wie kann es sein, dass die Offenbarung des Bösen die Vollkommenheit sind, aber wir sind dem froh, weil es uns weiter zwingt zu arbeiten. weil man immer noch diesen Zerbruch ergänzen muss. Wir müssen dann zu einem Platz angelangen, wo die Arbeit nicht mehr um sich selbst sein wird. Es gibt hier ein Problem mit dem Ganzen. Wie ich sitze, ich höre die Freunde, versuche mich einzuschließen. Das ist eine intellektuelle Anstrengung. Aber das Gefühl, es ändert sich nicht. Es gibt so einen Stein und die ganze Stunde spüre ich nichts. Ich höre die Freunde, Verwirrung hier und da. Wie verbindet man all diese Verständnisse und das, was Rabash sagt und dass der Freund sich begibt, einzuschließen, damit es in irgendwo eintritt, etwas hier tut. Eine ganze Stunde bewegt sich nichts. Ich versuche, dass etwas sich bewegt, aber es bewegt sich nichts, nichts. Und das ist ein Problem.
Du hast recht. Du hast recht. Also, was machen wir?
Ein Freund hat gesagt, schreien, das ist auch etwas. Aber das ist etwas Intellektuelles. Wenn das nicht aus dem Herzen kommt, dann ist es nicht aus dem Herzen.
Ken. Ken. No.
אני דווקא רוצה להגיד מצד הרגשה. באמת,
ich möchte sagen, das Gefühl, der Punkt, wo der Mensch beginnt zu spüren, dass er für sich selbst nicht empfangen möchte, das ist der Punkt des Übergangs. Ich bin vollkommen das Verlangen zu empfangen. Und solange ich das nicht spüre, beginne zu spüren, dass ich für mich selbst nicht empfangen möchte. Und dann beginne ich zu fühlen, dass ich vollkommen das Verlangen zu empfangen bin. Und hier gibt es einen Konflikt. Immer bin ich in der Arbeit. Und wir versuchen, für uns selbst nicht zu empfangen, für den eigenen Nutzen. Das ist eine Arbeit und Weiterarbeit und Arbeit. Dann beginnen sie zu schreien, weil ich ständig Misserfolg habe, weil ich vollkommen im Empfang bin. Und von hier aus kommt diese Spannung. Ich glaube, hier muss hier der Schrein sein. Das Schlüssel für mich hilft. Ich möchte nicht für mich empfangen, aber ich bin im Verlangen zu empfangen und hilft mir dabei.
Das stimmt. Das ist der Zustand für einen Schreier.
Und
keine weiteren mehr. Wir bleiben in dem Zustand und sich seufzen auf. Ja? Was guckt ihr mich an? Okay. Ja, wir haben hier zwei. Ja.
בהמשך למה שגדי אטיאס שאל מקודם, לתועלת עצמם לא רוצים
לעבוד. Der Punkt dessen, was Gadi gesagt hat, für den eigenen Nutzen möchten sie nicht arbeiten und für den Schöpfer können sie nicht. Wie ich das verstehe, das ist kein Zustand, welchen der Mensch zwingt, das ist immer noch im Verlangen zu empfangen. Er möchte herauskommen, aber kann nicht. Er versteht, dass er aus dem Verlangen zu empfangen rauskommen muss, aber kann nicht. Er befindet sich nicht in der Absicht des Schöpfers, also ist immer noch in einem Zustand in einer Sackgasse. Er ist immer noch in das Verlangen zu empfangen vertieft. Und er versteht, dass dass es ein Gefühl des Exils ist, ein Zustand, das es gibt, aber er möchte ihn die befreien. Ist das der richtige Zustand?
Du hast nicht geantwortet. Du fragst zusätzlich.
Ich möchte klären, ob ich das richtig verstehe, dass er in der Sackgasse ist, das Verlangen zu empfangen. was Gadi zuvor gefragt hat, dass er sich im Zustand, dass er sich nicht unter einer Macht sich befindet, nicht unter der Macht des Verlangens zu empfangen, nicht unter der Macht des Gebens. Ich verstehe, dass er sehr tief im Verlangen zu empfangen sich befindet, aber er möchte nicht darin sein. Er ist darin eingeschlossen und hilflos, er ist hilflos.
Ja. Ja.
Wenn ich zusammenfasse, es gibt zwei Zustände, Freude oder Schrei. Einmal spürt man den Zustand der Freude, einmal des Schreis. Es wiederholt sich immer wieder, schreien, freuen, schreien, freuen. Am Ende muss etwas kommen, wo quasi er damit abschließt, etwas Neues wird aufgebaut.
Frag mich nicht, du musst antworten.
Ja, ich habe ein paar Zustände erlebt. Schrei, Dankbarkeit, Freude. Aber ich fühle nicht, dass ich etwas aufgebaut habe. Vielleicht habe ich was gebaut, aber es ist weg. Vielleicht bin ich dann würdig. Kann ich zu dem Zustand kommen? Ich warte, bis ein neuer Schrei kommt. Der Schöpfer dreht mich einfach rum, gibt neue Schläge. Ich freue mich dann. Das sind Zustände, die ich erlebe. Wie haben sie erlebt, durchgegangen? Ich denke, das ist das Einzige.
Du befindest dich nicht in Ägypten, was willst du denn?
Ja, aber es gibt solche Momente, wo ich fühle, ich bitte beim Schöpfer, schreie zum Schöpfer hoch. Es gibt so ein Gefühl vom Ägypten. Oder reicht das nicht aus?
Es reicht nicht aus, ist doch klar.
Ja, und die Zustände kommen zurück. Muss ich etwas daraus verstehen?
Du musst das erlangen, dass du dich darin nicht mehr befinden willst. Also gut. Du warst schon, oder?
Fortsetzung, was Chaim sagte, man spürt stark, das, was schwer ist, zu spüren in unserer Besprechung, die Empfindung, das Gefühl. Wir sind daran gewohnt, beeindruckt zu werden von dem, was der Lehrer sagt, aber jetzt besprechen wir, wir müssen uns von einem Freund beeindrucken lassen, das, was Sie sagen. Und gestern sprachen wir gestern über den Zusammenschluss und Sie sprachen noch darüber, dass man eine Stufe des Anschlusses enthüllen muss. Man muss nur sagen, es ist wie ein verborgenes Gebet, was wir die ganze Zeit unter uns bauen müssen und erheben. Und wir fühlen, Sie stoßen uns an zu dieser neuen Stufe, diese Eindruck, die Empfindung, den Prozess der Besprechung mit den Freunden, der Antworten, das ist gerade der Platz für gemeinsame Empfindung, für die Offenbarung. Wie offenbaren wir? Aber das Herz ist noch verschlossen. Man spürt diese neue Stufe, in der wir geboren werden müssen.
Ja, also gut. Und seufzen die Söhne Israels von der Arbeit. Wir nähern uns zu diesem Zustand. Ja, bitte.
Ich wollte über zwei Zustände vor Lishma fragen. Der erste Zustand, er sagt, der Mensch bekommt von der Umgebung Genüsse. Meine Frage, kann man dem irgendwie widerstehen? Muss man was, kann man was tun oder bist du ja geliefert?
Was empfiehlt er?
Er sagt, das ist das erste Vorlishma. Das zweite Teil, er sagt, dann beginnt der Körper, lässt ihn nicht die Arbeit tun. Das heißt, das ist bereits das, was der Mensch nicht erfüllt. Das ist bereits die zweite Stufe, wo er beginnt, in die Arbeit Lishma reinkommen. Und dann beginnt er, in den Exil herabzusteigen von Ägypten. Und dann beginnt der Körper, der Mensch, lässt die Arbeit nicht tun mit solchen Fragen, auf die man nicht antworten innerhalb des Wissens antworten muss. Die Frage in der zweiten Etappe sind wir schon durchgegangen und bereits überwunden, das, was in der Umgebung ist oder das was anderes. Wenn ich darf, noch eine Frage. Wenn er sagt, nachher, das zweite Teil, wo der königliche, der ägyptische König starb, und welche Anlass gibt's hier, bevor nichts passiert? Der Mensch bekommt nicht mehr das, was er vorher bekommt.
Vor was seufzen dann die Söhne Israels?
Na, von der Arbeit, dass sie nicht arbeiten können im Geben, so wie er sagt. Nee, so verstehe ich das.
Und wie hilft er ihnen?
Sagt, der König von Ägypten starb und sie nahm auf sich die Arbeit für den Himmel und sie hatten keine Kräfte, weil über ihnen der König herrschte. Ich weiß nicht. Meine Frage ist, was führt überhaupt dazu? Gibt es eine Handlung, die zu diesem Tod führt oder muss man abwarten, bis das passiert? Solange es nicht passiert, kann das echte Gebet nicht rauskommen.
Ja. Also gut. Es fehlen uns Fragen. Wollt ihr noch was hinzufügen? Was, Michael?
Kann man etwa arbeiten in der Verbindung im Zehner, bevor wir die Kelim des Gebens empfangen, bekommen?
Bitte schön, arbeitet doch. Das heißt, auf der Ebene von dieser Welt nur?
Ich frage, ob das nicht die Arbeit des Empfangens ist, wenn es das Glied des Gebens fehlt, wozu arbeite ich dann?
Für sich.
Und was bedeutet dann zu arbeiten im Zehner, wenn es das Glied des Gebens gibt?
Du hast viele von solchen Gruppen in der ganzen Welt, die keine spirituelle Richtung haben, aber die verbinden sich miteinander und die sind bereit, einander zu helfen.
Und aus unserer Sicht ist das das, wozu wir kommen wollen, müssen?
Nein, aber wir können darüber sprechen.
Ja, aber genau das ist die Frage. Wenn wir nicht auf Lishma in unserer Verbindung ausgerichtet sind, bedeutet das, dass wir irgendeine Arbeit tun?
Nein, nein. Wir müssen uns zu Lishma ausrichten, mithilfe von gewissen Übungen, an die wir gewohnt sind. Und das ist schon ausreichend. Und danach müssen wir fordern. Fordern Lishma. Ja, Gilad.
Raff, ich wollte auch über die Art unserer Lehre fragen. Tatsächlich ist es neue Art. Wenn wir Talmud Zehn Sefirot lernen, Baal Solam schreibt, schaut mal, ihr versteht nicht, was geschrieben steht, aber auf euch wirkt das umgebende Licht ein und ihr wollt erfahren, was das hier passiert und ihr wisst, dass es die Wirkung vom Licht ist. Ihr lest über Malchut Keter, ich weiß, ich habe das noch nicht erlangt, aber wenn ihr wollt, dann ist das ganz einfach. Das Prinzip der Lehre, klar. Wenn wir die Werke von Rabash lesen, er schreibt über uns, über unsere Zustände. Und jeder bisschen gibt es bisschen Verständnis. Und jetzt hören wir zu, jeder sagt von seiner Sicht, es ist erstaunlich, seinen Gesichtspunkt zu sehen. Worin besteht unsere Arbeit hier exakt, dass wir zuhören, Fragen, Antworten, Zweifel, irgendwelche Probleme? Jeder Freund bringt in die Besprechung etwas ein.
All das ist Raum für die Arbeit. Wenn ich mit ihnen verbunden sein will und in den Aufstiegen und in den Abstiegen und in allen Zuständen, die zu unterstützen.
Was bedeutet sie zu unterstützen?
Dass es gibt keine andere Arbeit, nur über allen Zuständen, die wir auf uns hervorrufen, die natürlich zu uns vom höheren Malchut kommen. Wir verbinden uns miteinander und so steigen wir nach oben auf.
Das ist unsere Arbeit und des ganzen Weltglied zusammen. Ist das die Arbeit im Zehner?
Das kann auch so sein. Das ist nicht begrenzt mit dem Zehner. Der das kann, der soll dann mitmachen. Ein Teil dessen sein. Shlomo, du willst schon seit langem.
Trotzdem wollte ich klären. Er schreibt hier, dass der Mensch gibt man zu verstehen innerhalb des Kli, die Empfindung, in welchem Zustand er sich befindet. Und ich wollte gerade mit Ihnen mal klären. Es gibt Fragen, die ich, derjenige, der auf dem Weg ist, ich verstehe sie. Es gibt solche, die ich nicht aushalten kann. Wie können wir in solchen Klärungen, man braucht ja einen Kabbalist, einen Kabbalisten, der das ganze Chisaron aufnimmt. Wir kriegen das nicht zusammen, die ganzen Chisron auch zusammenzubringen zu einem Körper. Jemand fragte von Seite seiner Unkorrigiertheit, ich bin nicht korrigiert. Ja, auch jemand Dritte fragt das. Ich kann mich dann gar nicht identifizieren. Was für Blödsinn fragst du? Wenn ich Frage stelle, dann sagt, was fragst du denn überhaupt? Wie schaffen wir die ganzen Klärungen zu einem Kli, gemeinsames Kli zu verbinden? Wir sitzen neben einem Kabbalisten. Jeder nimmt das auf im Maße seiner eigenen Entwicklung. Jemand schafft das bei mir nicht.
Ich bin verpflichtet, jedem die Möglichkeit zu geben, einen Schritt nach vorne in seine Entwicklung zu machen. Was kann ich denn da machen?
Sie, wie ein Kabbalist, Sie sind dort, ich nicht. Ich bin nicht dort. Ich schaffe das nicht. Zum Beispiel Chaim stellt eine Frage. Ich meine, was für eine Frage stellte ich hier? Wenn es jeder fragt für sich selbst.
Das ist gut. Also gut. Dodi, was haben wir weiter?
Ich fühle auch diesen Zustand, das Format der Besprechung. Ein Teil schließt sich da an, ein Teil nicht. Und es ist nicht ganz klar, was macht man denn in diesem Zustand? Es ist klar, es ist Platz für die Arbeit, für den Einschluss, viele Sachen. Aber dann der anderen Seite ist was Neues. Es ist gar nicht klar. Man spürt, viele warten ab, bis das zu Ende ist und dass wir damit fertig sind mit Fragen und Antworten. Es ist nicht klar, wie stellt man sich dazu ein, zu dem Zustand? Wie kann man aktiv sein? Nicht einfach sitzen und zuschauen, was passiert, dass mich das irgendwie erweckt, teilzunehmen, zu beantworten. Die ganze Form ist noch nicht geformt. Hat sich noch nicht geformt. Wir wissen nicht, wie man rankommt.
Also, das ist jetzt genug. wir haben jetzt eineinhalb Stunden fast, befinden wir uns in der Klärung. Was machen wir weiter?
Wir haben, wenn wir wollen, den Artikel Die Freiheit oder Beit Shara Kavanot.
Ja, lasst die Freiheit. Wo sind wir dort?
Wir sind dort zwei Aspekte, A, potenzielle Kraft und B, Bet, verwirklichende Kraft. Wir singen.
בעדנו מלאחות את השברים מה משותף בינינו מה מאחד אותנו הרצון האינסופי בוא נרקום בינינו אהבת אחים חלקים ואז נתחיל לחיות את החיים בוא נרקום בינינו אהבת אחים נשזור בתוכנו את כל החלקים ואז נתחיל לחיות את החיים שכתבו לנו מילים בין המילים אנחנו שתים בים של אור מתקנים את ה...